Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Business Turbos. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterkündigungen und das ganze Prozedere drumherum sprechen. Möchte dir am Ende dieser Folge auch eine ganz lustige Geschichte erzählen. Das heißt, irgendwann, wenn wir mit dem inhaltlichen Teil durch sind und du denkst, okay, komm, ich habe genug Mehrwert mitgenommen, kannst du gerne ausschalten, weil am Schluss kommt nur noch eine persönliche Geschichte, an die ich manchmal ganz gerne zurückdenke. Vielleicht ist sie für dich unterhaltsam, aber am Ende des Tages ist das ja nicht immer 1:1 adaptierbar. Und auch nicht jeder würde das so machen. Aber wie gesagt, ich finde es nach wie vor gut, dass ich es so gemacht habe und ich teile es heute einfach mal in diesem Podcast. Schau mal, ich habe ja unheimlich viel Kontakt mit Unternehmern. Und Unternehmer und Selbstständige unterscheiden sich ja durch eine einzige Sache, und zwar durch die Tatsache, dass man Mitarbeiter hat. Ein Selbstständiger, Solo-Selbstständiger, selbst wenn er aus meiner Sicht jetzt seine Frau oder seine Kinder oder irgendwie noch eine Aushilfskraft beschäftigt, ist einfach selbstständig, weil er für alles selbst verantwortlich ist, weil er sich um alles selber kümmern muss, weil er im Endeffekt ja keine Strukturen hat, keinen, auf den er irgendwelche Arbeitsaufträge auslagern kann. Und deshalb ist er im Endeffekt natürlich auch ja rund um die Uhr im Einsatz. Und natürlich muss so jeder starten, aber ich empfehle halt auch jedem da möglichst schnell auch diesen Modus zu verlassen, weil in dem Moment hast du auch keine Chance, wirklich Geld zu verdienen. John D. Rockefeller hat mal gesagt, der den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass du mehr Geld in der Zeit verdienst, wo du nicht arbeitest, wo du vielleicht auch einfach mal über Dinge nachdenkst. Mein Sohn, inzwischen 6 Jahre alt, fragt ja manchmal so, Papa, was ist so eigentlich dein Job? Was ist deine Arbeit? Was machst du da eigentlich? Dann sage ich immer, Jonathan, weißt du, eigentlich helfe ich Menschen, mehr Geld zu verdienen. Und wenn er dann so fragt, und was machst du genau? Dann sage ich, ich denke einfach nur über Sachen nach. Das heißt, häufig schildern mir ja auch Menschen Dinge, die sie vorhaben, die sie machen. Ich analysiere das, lass mir das durch den Kopf gehen und stelle dann so Fragen wie, warum machst du es nicht anders? Und plötzlich gucken sich alle an und denken, okay, das macht echt Sinn und daraus ergeben sich dann häufig sehr gute Projekte. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn du alleine bist, musst du alles machen, du musst über alles nachdenken, du kannst überhaupt nicht abseits des Tagesgeschäftes mal aktiv werden. Du hast keine wirklichen Ruhephasen, weil tatsächlich dann, selbst wenn du jetzt nicht aktiv irgendwie was machst, ist da ja wahrscheinlich wieder eine SMS oder eine WhatsApp vom Kunden, eine E-Mail, irgendeine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, irgendwas, was noch fertig gemacht werden muss für einen Steuerberater oder. Und wenn du die ganze Zeit am Rotieren bist, glaube ich, hast du einfach nicht mental diese Distanz zum eigentlichen Tun und damit auch keine neuen Ideen. Du hast auch nicht die Zeit, dir mal andere Geschäftsmodelle anzuschauen, mal zu beobachten, wie andere bestimmte Aufgabenstellungen lösen, vielleicht auch mal wirklich so einen Sprung zu machen auf die andere Seite des großen Teichs, wie es so schön heißt, und mal zu schauen, wie Leute in Amerika Dinge tun. Kurzer Exkurs in dem Zusammenhang. Ich hatte ja ganz früher mal so eine Computerfirma und ich bin dann tatsächlich mal nach New York geflogen und habe mir einfach mal da verschiedene Computerunternehmen angeschaut. Wollte einfach mal wissen, wie sind die aufgestellt, was machen die an Außenwerbung, wie treten die mit Kunden in Interaktion, was haben die vielleicht überhaupt für Marketingunterlagen, was haben die auch für Preismodelle, was haben die tatsächlich für Servicezeiten, was haben die vielleicht für Vertragskonstrukte. Das hat jetzt ja nicht zwingend direkte Relevanz für den deutschen Markt gehabt, aber ich dachte, ich schaue mir das einfach mal an, um einfach auch mal einen Eindruck darüber zu bekommen, was könnte ich vielleicht auch für mein Business adaptieren, weil da waren halt ein paar Elemente dabei, die fand ich ganz cool. Eine Geschichte, die jetzt vielleicht auch für dich übertragbar ist, selbst wenn du jetzt keine Computerfirma hast, ich versuche das ja auch hier mal allgemeingültig zu halten, weil ich ja auch sehr viele Kunden habe, die überhaupt gar keinen IT-Background haben und dann muss ich immer sicherstellen, dass ich die nie unterwegs verliere. Da ist es so gewesen, da gab es zum Beispiel eine Firma, die nannten sich die Service Geeks. Und das war im Endeffekt einfach eine Truppe von Leuten, die halt ganz normal Computerdienstleistungen erbracht haben. Die sind zu den Firmen und den Leuten irgendwie rausgefahren, haben da Computer repariert. Aber die sahen halt alle aus wie die Men in Black. Die hatten entsprechende Einsatzfahrzeuge, die einfach aussahen wie so Spezialagenten. Die hatten nicht einfach nur irgendeine Tasche oder irgendeine, ja, weiß ich nicht, eine Box dabei, sondern die hatten so eine schwarze Aktentasche dabei. Die trugen immer Sonnenbrillen, die hatten immer einen schwarzen Anzug an mit einer schwarzen Krawatte. Und das ganze Ding war halt so inszeniert, so nach dem Motto, hey, pass mal auf, du hast einen Auftrag, wir sind Spezialleute, wir lösen das. Und die hatten halt auch alle Autos entsprechend gebrandet. Und das sah einfach cool aus. Da hatte ich tatsächlich schon überlegt, die würde ich einfach gerne mal als Kunde bestellen, weil ich einfach mal gerne erleben würde, wie es dann abläuft, wenn die wirklich auch bei dir vor Ort sind. Und solche Ideen habe ich dann damals auch einfach mitgenommen und dadurch dann auch nochmal ein paar Änderungen an unserer Firmenkleidung und so weiter herbeigeführt. Aber ich will dir einfach nur sagen, manchmal ist es eben wichtig, dass du aus dem Tagesgeschäft aussteigst und dann dir andere Sachen anschaust und das das vor allen Dingen auch branchenübergreifend, weil stell dir mal zum Beispiel vor, du gehst in verschiedene Restaurants, gerade auch vielleicht hochpreisige Restaurants, da wirst du zum Beispiel sehen, dass die unterschiedliche Art und Weisen haben, wie die ihre Speisekarten inszenieren, da wirst du sehen, dass die unterschiedlich ihre Lokalitäten eingerichtet haben, um auch ein bestimmtes Publikum auf bestimmte Art und Weise anzusprechen, da wirst du auch sehen, dass die Dinge tun, die halt ihr Geschäftsmodell direkt beeinflussen, wie zum Beispiel gutes Essen und so weiter, aber eben auch so ein paar Dinge tun, die das vielleicht nur indirekt beeinflussen. In einem Steakhouse, in dem ich häufiger bin, gibt es zum Beispiel so eine riesige Licht- und Feuerinstallation auf der Toilette. Da stehst du beim Händewaschen zum Beispiel, guckst nach vorne in so einen riesigen Kamin rein und so weiter. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die in Erinnerung bleiben. Und um sich sowas auszudenken, brauchst du aus meiner Sicht eben auch ein bisschen Distanz zum aktuellen Business. Deshalb brauchst du Mitarbeiter. Und wenn du dann welche hast, bist du Unternehmer. So, jetzt hast du aber Mitarbeiter und nicht alle von denen sind direkt immer auf Spur. Nicht alle von denen haben auch nachher eingehalten, was sie dir im Vorstellungsgespräch versprochen haben. Nicht alle von denen sind wirklich auch auf Dauer bereit, die Leistung zu bringen, die notwendig ist. Viele von denen wollen dann auch immer irgendwann mehr Geld, ohne dass sie unbedingt besser geworden sind. Einige von denen bringen dann auch ihre ganzen privaten Probleme mit auf die Arbeit und dann musst du dich da plötzlich auch noch drum kümmern. Dann hast du vielleicht auch Leute, die im Endeffekt vielleicht auch einfach nur unzuverlässig sind. Auf die kannst du dich dann auch nicht verlassen, weil du gibst dann ja Kunden gegenüber als Firma irgendeine Zusage und dann setzt du die entsprechenden Mitarbeiter an diese Projekte. Dann machen die das aber nicht. Dann stehst du da wieder in der Bütt und musst das Ganze regeln. Oder die sagen, ja, ich kümmere mich drum, vergessen die Hälfte und so weiter. Es gibt ja viele, viele, viele Gründe, warum man sich eventuell dann auch mal wieder von dem Mitarbeiter auch trennen muss. Deshalb Mitarbeiter haben ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Gute Mitarbeiter haben extrem schwierig zu finden. Wenn du sie hast, halt sie gut fest. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, sich einfach schon mit der ersten Einstellung darüber im Klaren zu sein, dass man vermutlich nicht mit jedem Einzelnen, den man an Bord holt, irgendwann in Rente gehen wird. Und deshalb, glaube ich, musst du dir einfach, und das ist das, weshalb ich dir diese Folge hier präsentiere, und das ist auch der Grund, warum ich da denke, dass man da mal drüber sprechen muss, weil das ja klar ist, dass du dich irgendwann von diesen Leuten trennen musst und wirst, auch vielleicht, weil der mal hinschmeißt, ist es aus meiner Sicht doch wichtig, dass du alles für so einen Trennungsprozess Notwendige immer im Haus hast. Und da rede ich von Vorlagen für einen Aufhebungsvertrag, da rede ich von Vorlagen für eine Kündigung, für eine ordentliche Kündigung, da rede ich für Vorlagen für eine außerordentliche, also ne, besondere Kündigung, weil irgendwas völlig eskaliert ist. Da rede ich natürlich aber auch, wenn du von der anderen Seite drauf schaust, davon, dass du erstmal einen vernünftigen Arbeitsvertrag vorliegen hast, so als Grundgerüst, weil das kann man ja heute alles nicht mehr selber machen. Früher konntest du einfach eine Vorlage aus dem Internet runter. Ich habe viele, viele Jahre einfach mit so einer Vorlage gearbeitet. Ich war in meinem ganzen Leben noch mit keinem einzigen Mitarbeiter vom Arbeitsgericht. Ich habe das immer auch alles sauber hingekriegt, wenn ich mich von jemandem trennen musste und so weiter. Ich habe auch Auszubildende entlassen, wenn die nicht performt haben. Eine Sache, die sich der eine oder andere gar nicht vorstellen kann. Aber das geht ja alles. Du musst das halt nur einfach argumentativ gut machen und musst natürlich auch die notwendigen Dokumente zur Hand haben. Aber ich stelle halt immer wieder fest, dass ich plötzlich dann in so Hauruck-Aktionen von Leuten vielleicht mal eine SMS oder hier WhatsApp bekomme, hey, pass auf, ich muss den da entlassen, hast du irgendwie eine Vorlage, wo ich mir so denke, ja, aber das musst du doch da haben. Ich meine, es ist doch absehbar, dass du da irgendwann mal reagieren musst. Und ich glaube eben auch, dass du nicht nur die Vorlage brauchst, sondern du brauchst halt auch einen engen Draht zu irgendeinem Rechtsanwalt, der sich in diesem Bereich auskennt. Leute zum Beispiel, die bei mir so ein bisschen im Inner Circle sind, die kriegen immer alle so meine Rechtsanwältempfehlungen ausgesprochen, weil ich da einfach echt ein paar gute am Start habe für verschiedene Fachbereiche, die ich jetzt auch tatsächlich per WhatsApp erreichen kann, weil ich die halt oft einfach konsultiere, weil ich manchmal einfach denke, ja komm, das ist ja auf der einen Seite vielleicht mit ein paar Talern verbunden, auf der anderen Seite hast du direkt eine super gute Antwort, auf die du dich verlassen kannst, die auch kein Restrisiko beinhaltet. Und du hast halt, wenn du regelmäßig auch mit so einem Rechtsanwalt in Kontakt bist, jemanden, den du auch nicht jedes Mal neu wieder an dich heranführen musst. Weil stell dir vor, du gehst erstmal zum Rechtsanwalt, dann musst du dich ja erstmal vorstellen. Ja, hallo Herr Rechtsanwalt, ich bin der so und so, ich mache das und das und ich mache das wirklich gut. Und der Kunde, der jetzt diese Rechnung nicht bezahlt, der ist total gemein, aber Sie wissen ja, dass ich eine gute Arbeit mache. Der Rechtsanwalt hört ja diese Geschichten jeden Tag und denkt sich natürlich bei den ersten Terminen vielleicht auch, ja, wer weiß, vielleicht hast du ja doch nicht ganz so geliefert, wie du versprochen hast. Und dann hast du schon Zweifler im eigenen Team. Und das ist natürlich schlecht, wenn du dann nachher auch so einen Fall mal gewinnen willst. Wenn du aber mit jemandem dauerhaft zusammenarbeitest, und ich kenne jetzt meinen Rechtsanwalt seit über 10 Jahren, ja, dann brauchst du dich da nicht vorstellen. Vor allen Dingen hast du dann auch den Vorteil, dass dann auch nicht mehr jede Anfrage Geld kostet. Dann hast du auch den Vorteil, dass du einfach auch mal zwischendurch von dem eine Information kriegst, wie zum Beispiel, hey, pass mal auf, mach das mal ohne mich, da brauchst du mich nicht. Ich schicke dir mal hier eine Vorlage, füll die einfach aus und regel das selber oder so. Es gibt ja manchmal einfach so Sachverhalte, wo du einfach nicht weiter weißt. Mir hat jetzt gerade einer am Wochenende einen Einkaufswagen ins Auto gerammelt. Jetzt ist da halt so ein riesen Schramme dran und so weiter. Der Unfallgegner hat aber überhaupt nicht bestritten, dass er da jetzt für gerade stehen muss. muss. Und ich habe das dann standardmäßig einfach an einen Anwalt abgegeben, weil dann musste ich mich nicht kümmern, dann läuft das im Hintergrund. Und der schrieb dann einfach zurück, sagte, Philipp, hey, mach das mal gerade selber, das ist total einfach. Ruf einfach im Autohaus an, tritt die Forderung ab, dann regeln die das alles für dich im Hintergrund. Und erst wenn das eskaliert, kümmere ich mich. Das heißt, wenn er mit so einem Rechtsanwalt in dauerhafter Geschäftsbeziehung steht, wird er auch nicht sich an jeden Auftrag klammern und manchmal auch einfach sagen, komm, hier brauchst du gar nichts bezahlen, mach das einfach mal ohne mich, dann läuft das auch. So, das heißt also, ich glaube, du brauchst so eine gewisse Infrastruktur und viele haben die halt nicht. Das heißt also beispielsweise auch, wenn du mal einen Auszubildenden entlassen musst innerhalb der Probezeit oder so oder auch während der schon für dich arbeitet. Ja, das ist sicherlich ein Sonderfall, weil die natürlich auch besonderen Kündigungsschutz und so weiter genießen, aber du musst dich da halt einfach darauf vorbereiten, dass das passieren kann, weil das Problem mit diesen ganzen Mitarbeitern, die du an Bord holst, ist ja, dass die teilweise am Anfang echt einen guten Eindruck machen, so wie du, wenn du zum Beispiel auf Partner- oder Partnerinnenwahl bist auch. Ganz am Anfang erzählst du natürlich, du bist der absolut Pflegeleichteste, du bist super sympathisch, du hast für alles Verständnis, du bist hier also wie gesagt eigentlich so ein Hauptgewinn und dann irgendwann stellst du ja nach hinten raus, dass du doch ein paar Marotten hast und so ist es ja im Endeffekt hier in der Realität auch. Im Vorstellungsgespräch verkaufst du deine Firma als den besten Place to work on earth, das heißt du sagst, hey pass mal auf, wir sind hier alle super und alles hier kurze Wege und super coole Gespräche auf Augenhöhe und jeder kann mich jederzeit ansprechen und wir sind alle großartig, wir haben nur tolle Kunden und wir haben sowieso wahnsinnige Wachstumschancen und. Naja und dann ist der Mitarbeiter an Bord und 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen später wird er auch sagen, ja, so ganz 100% zutreffend ist das ja dann doch nicht, weil der hat zwar gesagt, ich kann ihn immer ansprechen, aber irgendwie ist er nie da oder wenn ich den anspreche, ist er immer genervt oder ist immer am Telefon oder was weiß ich. Da wirst du selber genug Beispiele jetzt im Kopf haben, wo du denkst, ich kann schon verstehen, worauf der Semmelroth hinaus will, aber so ist es doch immer. So, und von daher ist es aus meiner Sicht eben so, du musst diese Sachen im Auge behalten. Und musst dich darauf vorbereiten. Und du brauchst halt diese Dokumente. Und du musst aber auch aus meiner Sicht nicht nur die Dokumente zur Verfügung haben, sondern du musst auch wissen, wie diese Dokumente anzuwenden sind. Weil du musst ja auch zum Beispiel wissen, wenn du jemanden jetzt fristgerecht kündigen willst, was ist denn tatsächlich das Datum, was du da reinschreiben musst, zu dem du den kündigst. Du musst aber auch zum Beispiel berücksichtigen, dass jemand, der meinetwegen ein Jahr bei dir ist, vielleicht eine andere Kündigungsfrist hat, als jemand, der 2 Jahre bei dir ist. Du musst vielleicht aber auch berücksichtigen, dass wenn du mehr als 10 Mitarbeiter hast, dass da wiederum andere Regeln gelten, als wenn du jetzt weniger als 10 Mitarbeiter hast. Und von daher ist es eben so, nur weil du einmal so ein Dokument hast, kannst du das ja nicht dauerhaft verwenden, sondern du musst ja auch immer wieder gucken, hat sich meine Unternehmensstruktur geändert? Und das klingt jetzt für den einen oder anderen, der sich das hier anhört, vielleicht so, ja, ist doch alles logisch. Aber Leute, ich kriege das immer wieder mit. Jetzt zum Beispiel war es gerade wieder so, ein Unternehmer, mit dem ich in irgendeiner Form auch zusammenarbeite, der hat jetzt gerade 16.000 Euro Abfindung bezahlt. Warum? Weil er halt einfach jemanden kurzfristig feuern wollte. Dann war es irgendwie, weiß ich nicht, Freitag. Dann hat er irgendwie jetzt keinen direkten Draht zu irgendeinem Rechtsanwalt. Jetzt musste das aber schnell gehen, weil da irgendwie so ein Zeitfenster lief. Sonst hätte sich das Ganze wieder einen Monat nach hinten rausgezögert. Dann hat er einfach mal schnell 3 Unternehmer angerufen, mit denen er irgendwie Kontakt hat. Da hat ihm jeder nochmal schnell so eben seine besten Practices, seine Erfahrungswerte mitgeteilt. Daraufhin hat er das dann alles irgendwie in der Kündigung zusammengefasst, hat die Kündigung, weil er halt eine digitalisierte Firma hat, mal eben am Computer geschrieben, hat wie immer, wenn er was macht, das dann auch digital unterschrieben, hat das ausgedruckt und hat das dann im Endeffekt einfach per Post an diesen Mitarbeiter geschickt. Ja, und dann ist die ganze Sache im Endeffekt vors Arbeitsgericht gegangen und das Arbeitsgericht hat einfach gesagt, diese Kündigung ist unwirksam, weil die Unterschrift digital und nicht manuell, also tatsächlich handschriftlich erfolgt ist. So, 16.000 Euro. Das heißt, da ist jetzt einfach 16.000 Euro Schaden entstanden, weil jemand einfach schlecht vorbereitet war. Weil der hatte ja zu dem Zeitpunkt, wo er diese Kündigung geschrieben hat, noch nicht mal alle Informationen verfügbar. Deshalb hat er einfach 3 Laien angerufen, die alle ihre bestmöglichen Tipps gegeben haben. Aber gerade bei Arbeitsrecht ist das ja einfach häufig nicht ausreichend. Da musst du ja einfach mit Sachen rechnen, die kann man sich ja unter normalen Umständen einfach gar nicht vorstellen. Und wenn du manchmal so Geschichten hörst, dann denkst du, das kann sich wahrscheinlich noch nicht mal so ein professioneller, weiß ich nicht, Krimiroman oder so Autor ausdenken, weil das einfach so abstrakt und so bekloppt und so an der Realität vorbei ist, dass es halt einfach abenteuerlich ist. Es ist ja tatsächlich auch so, wenn du jetzt beispielsweise einen Mitarbeiter entlässt, dann hätte es ja im Endeffekt entweder ein zwischenmenschliches Problem gegeben oder aber der ist einfach faul, weil du wirst ja selten einfach einen Leistungsträger feuern. Und was ich immer wieder mitkriege aufgrund meiner vielen Kontakte zu verschiedenen Firmen, wenn du faule Leute entlässt, dann werden die so wahnsinnig fleißig, dass wenn die immer so gearbeitet hätten, die nie entlassen worden wären. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei jemand anders mir mal angeschaut, was der für Mitarbeiter hat. Dann haben wir uns mal zusammen angeschaut, was die für Krankheitstage haben. Und weil der das alles sehr sauber dokumentiert hatte und dann halt auch in unserem Termin direkt verfügbar hatte, guckte ich mir dann so dieses Muster da an und habe gesagt, hör mal, zoom da mal raus. Geh mal ein bisschen zurück. Geh mal auf die Jahresebene, sodass ich nicht nur die einzelnen Wochen oder die einzelnen Monate sehe, sondern ich möchte mal wirklich so einmal dieses ganze Jahr sehen. Und dann hatte der irgendwie so eine Einstellung gemacht und plötzlich sah ich das ganze Jahr vor mir und dann denke ich, hä? Da sage ich, hör mal, ich gucke mir das gerade so an und ich habe den Eindruck, der hat in dem ganzen Jahr kein einziges Mal 4 Wochen am Stück gearbeitet. Ich sage, schau mal, wenn ich das richtig sehe, dann hat der in jedem Monat 1 Woche krank gemacht oder der hat 1 Woche Urlaub gehabt. Das heißt, der hat wirklich eigentlich nur eine 75%-Stelle und gleichzeitig hat er natürlich auch eine wahnsinnig hohe Ausfallquote. Und dann haben wir das alles addiert und dann war dieser Mitarbeiter 76 Tage krank in einem einzigen Jahr. Und da war noch ein anderer Mitarbeiter in der Firma, der hatte 74 Tage. Und dann habe ich gesagt, ja, immer, wieso sind die denn überhaupt noch da? Ja, ich brauche die und wir haben ja ohnehin Schwierigkeiten, neue Leute zu finden und wir haben da jetzt gerade so viele Projekte und ich muss die da dran setzen und so. Ja, ich sage, da dran setzen ist ja eine schöne Sache, aber der ist ja sowieso nie da und der kann ja auch das Projekt gar nicht kontinuierlich betreuen, weil der ja immer im Monat eine Woche fehlt und so weiter, deshalb raus mit dem. Naja, und dann konnte ich den Unternehmer, der sich natürlich da jetzt auch schwer tat, erstmal davon überzeugen, dass die jetzt sofort raus müssen. Und dann haben wir das auch auf den Weg gebracht. Aber was dann passiert ist, war der absolute Super-GAU. Diese Mitarbeiter sind dann völlig eskaliert. Jetzt war ich natürlich auch bei dem Trennungsgespräch nicht dabei. Und dann sind die halt eskaliert und haben plötzlich ganz viele schlechte Bewertungen geschrieben bei Google, bei Kununu und haben alle möglichen anderen Sachen gemacht. Was dann aber noch passiert war, ist, diese Mitarbeiter haben dann auch noch alle anderen Mitarbeiter angerufen, die in den letzten Jahren in dieser Firma gearbeitet haben und irgendwie entlassen worden sind oder das Unternehmen halt anderweitig, ne, ich sag mal, vielleicht auch manchmal im Unschönen verlassen haben und konnten die auch alle dazu bringen, schlechte Bewertungen zu schreiben. Das heißt, jeden Tag prasselten da neue schlechte Bewertungen rein und das ist dann natürlich auch irgendwie nicht nur extrem demotivierend, sondern am Ende auch rufschädigend, weil ne, wenn du dann ja parallel gerade Leute freigesetzt hast und neue suchst und die sehen dann halt nur noch schlechte Bewertungen, dann geht ja kaum einer hin und denkt, naja, zu diesen Bewertungen gibt es wahrscheinlich noch eine zweite Seite. Ist ja klar, dass jemand entlassen wird, der vielleicht nicht besonders fleißig war, der vielleicht sogar permanent auch krank gemacht hat und so weiter, sich jetzt hier in irgendeiner Form beschwert, dass der Arbeitgeber so eine Flasche ist. Aber das wird wahrscheinlich anders gewesen sein. Diese Arbeit macht sich ja heute keiner mehr. Überhaupt glaube ich, dass viele Menschen nicht verifizieren, ob eine Aussage stimmt oder nicht. Weshalb es ja teilweise im Marketing auch durchaus Sinn macht, dass du einfach sagst, du bist der Beste. Weil dann glauben die Kunden das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Kaum einer wird jetzt sagen, ja, wissen Sie, ich habe mir den Markt genau angeguckt, da gibt es noch 10 andere und so weiter. Und das Gleiche gilt ja jetzt auch im Endeffekt in dieser Situation. Schreiben da 16 Mitarbeiter rein, auch wenn du 600 hast. Diese Firma ist absolut indiskutabel. Hier wird man einfach komplett ausgenutzt. Hier wird man von den Chefs permanent schikaniert. Dann werden die Leute einfach nur denken, ne, also wenn hier mindestens 5, 6 Leute sowas sagen, auch wenn das ja in Relation zu 600, wenn ich dieses Beispiel jetzt mal wähle, irrelevant ist, dann wird trotzdem das Schwierigkeiten auslösen im Akquiseprozess von neuem Personal. Von daher musst du da schon drauf achten. Aber wie gesagt, diese 2 Mitarbeiter sind dann richtig steil gegangen mit Arbeitsprozess und allem Möglichen und am Schluss mussten dann sogar noch Abfindungen bezahlt werden, weil wenn du so jemanden dann auch, der schon eine gewisse Zeit da ist, loswerden willst, dann musst du das halt auch schon vorbereiten, damit du da einfach auch ein bisschen Schutz hast. Ein anderer Unternehmer, mit dem ich gerade Kontakt habe, hat sich von 2 Mitarbeitern getrennt. Da war mal die erste Summe, wo es um Abfindungen geht, rund 80.000 Euro. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen reduziert, weil die da irgendwie noch mal ein bisschen nachverhandelt haben. Die wollen ja das Ganze auch schnell vom Tisch haben und so. Manchmal kannst du auch mit Wiedereinstellungsoptionen und so weiter den Leuten natürlich ein bisschen Angst machen, so nach dem Motto, hey, dann komm halt zurück, dann kriegst du hier einen Arbeitsplatz direkt bei mir als Chef im Büro, dann sitzen wir halt den ganzen Tag Schulter an Schulter zusammen und dann gucken wir einfach mal, wie ich dich wieder auf Kurs bringen kann. Da hat ja so ein Mitarbeiter auch keinen Bock drauf und wird dann vielleicht auch einfach weniger Geld akzeptieren, damit er einfach nicht wieder zurückkommen muss. Aber ich habe in diesen ganzen Bereichen keine Erfahrungen, weil ich habe tatsächlich noch nie vor dem Arbeitsgericht gestanden. Ich hatte, wenn ich jemanden entlassen wollte, immer alle Dokumente parat und auch wenn ich meine Auszubildenden, das war 2 oder 3 Mal der Fall, innerhalb der ganz normalen 3 Jahre Ausbildungszeit oder so loswerden wollte, weil die Performance einfach grausam war oder schlechter geworden war, dann habe ich immer Möglichkeiten gefunden, mich von denen zu trennen. Und das, wie gesagt, völlig unproblematisch. Ich habe sogar mit den Leuten heute noch Kontakt. Also selbst Leute, die ich entlassen habe, ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen wieder jemanden zum Geburtstag gratuliert, sind jetzt nicht im Nachgang böse auf mich, sondern gratulieren mir immer noch zum Geburtstag. Ich gratuliere denen zum Geburtstag. Man sieht sich vielleicht auch mal hier in der Stadt in irgendeiner Form, natürlich nicht so oft und trifft sich jetzt nicht explizit so nach dem Motto, lass mal essen gehen. Aber ich habe halt mit den Leuten keinen Stress gekriegt und ich glaube, das hängt halt einfach an der ganzen Kette. Du musst auf der einen Seite erstmal das ganze Dokumentenset parat haben, damit du einfach besser vorbereitet bist. Du musst genau wissen, wie muss ich dieses Dokumentenset anwenden, also welche Formalien müssen eingehalten werden, auch welche Daten müssen wann wo eingetragen werden. Du musst auch genau wissen, brauchst du von deinem Gegenüber, also von deinem Arbeitnehmer, den du entlassen willst, eine Unterschrift oder nicht, musst du das entsprechend einfach nur unter Zeugen übergeben. Dann musst du dir natürlich überlegen, okay, wie stelle ich das sicher? Dann musst du vielleicht auch dich nochmal mit dem Prozedere Posteinwurf vertraut machen, damit du einfach auch weißt, wie wird das sauber gemacht, weil du kannst ja auch sowas machen. Du musst dich auch mal wirklich hinsetzen, wenn du immer noch von diesen Myth, also in Englisch sagst du Myth, Mythen oder so getrieben wirst. Du musst auch einfach mal akzeptieren, natürlich kannst du Leute entlassen, die krank sind. Warum sollst du die nicht entlassen können, nur weil die krank sind? Das ist so ein Gerücht, was sich da draußen am Markt hält, ist aber falsch. Du kannst Leute einfach entlassen. Übrigens, an der Stelle nur mal der Vollständigkeit aber erwähnt, das hier ist weder Rechtsberatung noch sonst was. Ich teile einfach nur Erfahrungswerte. Und alles, was ich dir sage, solltest du einfach nochmal mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht verifizieren. Aber das geht. Du musst halt einfach nur wissen, wie man es macht. Und deshalb solltest du diese Sachen alle parat haben. Und ich würde dir tatsächlich empfehlen, hier nicht nur einmal ein qualifiziertes Gespräch mit so einer Fachperson zu führen, sondern das auch zu dokumentieren und dir wirklich so eine Art Checkliste und Anwendungs- und Handlungsplan zu schreiben, damit du einfach, wenn du irgendwann in der Situation bist und selber vielleicht auch nervlich ein bisschen aufgebracht bist, dass du dann keinen Fehler machst, weil ein Fehler kann dich halt sehr schnell sehr viel Geld kosten und dass du vor allen Dingen auch für die verschiedenen Szenarien, wie Mitarbeiter ist ganz neu, Mitarbeiter ist in der Probezeit, Mitarbeiter ist schon lange da, Firma hat eine bestimmte Größe und so weiter, dass du die Sachen alle parat hast und auch weißt, was in welchem Fall der richtige Weg ist. So, jetzt musst du halt, wie gesagt, aber auch darauf achten, dass du dann einfach schaust, wenn du jemanden kündigst, dass du aus meiner Sicht eine Grundregel berücksichtigst. Und zwar heißt die einfach, du musst den Leuten die Chance geben, ihr Gesicht zu wahren. Das heißt, du musst einfach gucken, dass du die nicht komplett zerstörst, weil ich einfach auch glaube, man kann durchaus feststellen, dass man arbeitstechnisch vielleicht nicht mehr zusammenpasst und dass man die gemeinsame Zeit nicht weiter fortsetzen möchte. Aber das muss ja jetzt nicht dazu führen, dass der andere komplett gestrandet ist und dann vielleicht auch, ne, da weiß ich nicht, vielleicht in seinem Freundeskreis und auch im Kollegenkreis doof dasteht, weil das führt dann eben auch dazu, dass die Leute sehr schnell Frust entwickeln. Frust führt dann zu Hass, Hass führt dann zu extrem hoher Motivation, dich zu bestrafen. Und dann hast du hinterher so viel Arbeit, dass es einfacher wäre, einfach im Vorfeld ein bisschen mehr Arbeit zu investieren, um diesen Sachverhalt zu vermeiden. Ich glaube, da musst du einfach dich drauf vorbereiten und musst dir das einfach überlegen, wie kann ich das verhindern. Also beispielsweise ist es so, du müsstest aus meiner Sicht auch immer ein bisschen berücksichtigen, wie ist das Lebensverhältnis der Person, die du kündigen möchtest. Beispielsweise, wenn ich früher die Azubis entlassen habe, habe ich denen immer noch mal 1-2 Monate weiter ihre Ausbildungsvergütung bezahlt, damit die da irgendwie erstmal noch klargekommen sind. Ich habe denen aber auch tatsächlich immer gesagt, pass mal auf, wenn du hier diesen Aufhebungsvertrag unterschreibst, weil wir ja beide merken, dass das hier in der Firma einfach keine Zukunft hat, selbst wenn du hier bis zum Ende bleibst, kann ich dich ja am Schluss nicht übernehmen, weil du ja einfach nicht in diesen Berufszweig reinpasst. Du kannst dich hier auch nicht vernünftig ins Team integrieren oder wie auch immer. Deshalb mein Vorschlag ist, du machst jetzt hier einen Aufhebungsvertrag und wir trennen einfach die aktuelle Zusammenarbeit. Aber in dem Moment, wo wir uns jetzt hier trennen, haben wir beide ja auch den Kopf wieder frei. Und in dem Moment, wo du hier mit dem Stift deinen Namen darunter setzt, werde ich für dich sorgen und werde mich kümmern und mein Netzwerk aktivieren, um zu schauen, ob ich dich irgendwo unterbringe. Denn das hat dann häufig auch geklappt. Ich habe gesagt, ich habe Kontakte zur IHK, ich habe Kontakte zur Wirtschaftsförderung, ich habe Kontakte zu anderen Unternehmern und ich glaube auch, dass du gar nicht talentfrei bist, sondern ich glaube, dass du einfach nur für das, was wir hier in meiner Firma machen, nicht die richtigen Skills mitbringst. Aber was du gerne machen würdest und wo auch einfach erkennbar jetzt so nach einem Jahr oder anderthalb Jahren deine Stärken liegen, das ist ja in anderen Firmen tatsächlich sehr stark gesucht und ich kenne ja ein paar davon. Und wenn du mir hier einfach im Prinzip jetzt signalisierst, ich bin auch bereit, dieses Arbeitsverhältnis aufzulösen, dann hast du meine Rückendeckung. Und so habe ich tatsächlich jemanden auch innerhalb von 4 Wochen eine neue Stelle besorgt. Dann habe ich jemand anders geholfen und irgendjemand anders, den haben wir einfach so rausgetan. Der hat dann aber auch tatsächlich ein bisschen komisch reagiert. Der hat dann auch selber noch ein Zeugnis geschrieben, wollte von mir eine Unterschrift. Ich habe das nur gelesen, habe gedacht, also solche, wie kann man sich selber so Steine in den Weg legen? Das war sowas von bescheuert, das Zeugnis. Ich weiß nicht, wo er das her hatte. Da stand sinngemäß drin, also ich bin ein Horst und deshalb kann ich hier auch nicht mehr arbeiten. Und Herr Semmelroth sieht das genauso und dann habe ich das unterschrieben. Ja, und dann war der halt weg. Aber komisch. Das war ein Fall, so ein ganz spezieller Sonderfall. Aber bei allen anderen, wie gesagt, habe ich das da vernünftig hingekriegt. Tatsache ist, du musst einfach für verschiedene Sachen vorbereitet sein und du musst vor allen Dingen auch gucken, dass du den Leuten hilfst, ihr Gesicht nicht zu verlieren. Ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, der hat... Also der ist tatsächlich Rechtsanwalt, der betreut ganz große Konzerne. Wenn jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, Mercedes 900 Leute entlässt, dann kümmert der sich mit seiner Kanzlei darum. Der hat dann auch teilweise für solche Maßnahmen Personenschutz, weil da kommen dann auch schon mal Briefe und so, die man nicht mehr öffnen möchte. Ist echt ein bisschen dramatisch in dem Fall. Aber der hat zum Beispiel auch gesagt, pass auf, du musst den Leuten manchmal auch noch 2, 3, 4, 5 Monate den Dienst wagen lassen, dass die erstmal eine neue Stelle suchen können, damit die dann im Endeffekt einfach auch in der Nachbarschaft ihr Gesicht wahren, weil es merkt ja dann keiner, dass die auf der einen Firma entlassen wurden. Und dann haben die einfach weiter den Wagen und irgendwann steht da einfach ein anderer Dienstwagen und dann ist das für die fein und dann kommen die halt im Endeffekt auch nicht in Schwierigkeiten. Ich würde dir auch den Tipp geben, ich weiß nicht, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist, aber ich habe es immer so gehandhabt, lass die Mitarbeiter ihre eigenen Zeugnisse schreiben, mach dir da nicht so einen Stress. Ich meine, es ist doch so, wenn du jetzt selber Leute einstellst, dann weißt du doch selber, dass jedes Arbeitszeugnis ohnehin gelogen ist. Weil wenn du da reinschreibst, der konnte nichts, was ja logisch wäre, sonst hättest du den ja nicht entlassen, dann kriegst es zurück, weil das Arbeitsgericht sagt, so geht's nicht. Wenn du da reinschreibst, der ist super, dann würde ja im Endeffekt es keinen Sinn machen, den zu entlassen. Aber so ist es ja. Du kriegst ja Zeugnisse von Leuten, die irgendwo gekündigt wurden. Und da steht drin, die waren ja absolut top und die waren super kollegial und die haben sich immer eingebracht. Also ist das Ganze ja dummes Zeug, von daher brauchst du das ja auch gar nicht lesen. Deshalb ist es aber auch so, wenn du es sowieso nicht lesen würdest und du davon ausgehst, dass andere das auch nicht lesen, was willst du dich dann damit streiten, ob die Formulierung so oder so ist? Soll der sich doch gerne übers Bett hängen, dass er der größte Held in deiner ganzen Firma war und dass du jetzt das Gefühl hast, dass seit er das oder wenn er das Unternehmen verlässt, das absolut bergab geht, weil du weißt ja, dass das nicht der Fall ist, aber wenn er dann still ist, dann ist doch auch gut und dann hast du nachher keine Schwierigkeiten, keine arbeitsgerechtlichen Auseinandersetzungen und so weiter und ob der dann eine neue Stelle findet oder nicht, ist nicht dein Problem. Wenn es für ihn einfacher ist, ist doch auch schön, dann hast du auch jemanden, der weniger frustriert ist. Das heißt, ich würde das die Leute einfach selber schreiben lassen und das im Normalfall dann auch einfach unterschreiben. Ich habe nur ein einziges Mal ein Arbeitszeugnis von jemandem nicht unterschrieben. Der hat mir das da vorgelegt. Ich habe das gelesen, habe gesagt, ey, sorry, aber das kann ich nicht unterschreiben. Ich habe gesagt, wenn das jemand liest und da meine Unterschrift darunter, dann wird er doch denken, ich bin irgendwie, ja, ich weiß nicht, geistig zurückgeblieben oder so, wenn man einen solchen Überflieger entlässt. Also ich sage vor allen Dingen, es ist ja auch so, nichts von dem, was da drin steht, hat ja auch nur ansatzweise einen Realitätsbezug. Von daher, das kann ich nicht unterschreiben, das muss man neu machen. Und der hatte eine Cousine, die war tatsächlich Arbeitsrechtlerin und die schrieb dann immer wieder neue Sachen. Ich habe das dann einfach konsequent ignoriert und habe gesagt, so, pass auf, so wird das nicht funktionieren. Und irgendwann haben wir uns dann auf irgendwas geeinigt. Aber sonst ist die Botschaft, lass die Leute das machen und mach dir da auch gar nicht so einen Stress. Dann brauchst du auch keinen Zeugnistextgenerator und all so ein Zeug. Die Leute finden schon irgendwelche Formulierungen, die sie dann gut schlafen lassen und dann ist das Ganze doch gut. Gleichzeitig in dem Zusammenhang solltest du natürlich auch gucken, dass du die Leute, die du vor Ort hast, die einfach happy sind, zwischendurch vielleicht einfach mal bittest, auch mal in guten Zeiten eine Bewertung im Internet zu hinterlassen, sodass wenn dann irgendwann mal einer eine schlechte schreibt, nicht nur eine schlechte im Netz ist und dann irgendwann eine zweite, sondern dass die eine schlechte dann innerhalb von vielen guten auch einfach untergeht, sodass du einfach über den Durchschnittswert weiter stabil und gut aufgestellt bist. Und in dem Zusammenhang würde ich dir einfach empfehlen, pass da ein bisschen auf, bereite dich ein bisschen vor und sprich vor allen Dingen mit jemandem, der dich da professionell beraten kann, dass du einfach genau weißt, wie muss ich das vorbereiten und mach dir vielleicht auch mal ein paar Gedanken, welche Möglichkeiten hast du alle, wenn jemand beispielsweise dich verklagen würde, da auch einfach mal ein bisschen zurückzuschießen, weil tatsächlich kenne ich auch sehr, sehr viele Fälle, wo extreme Forderungen an den Unternehmer gestellt wurden, die hinterher weitestgehend einfach verpufft sind, weil man dann einfach gesagt hat, ja, dann kommt er halt zurück, dann setzt er sich halt bei mir ins Büro und dann gucken wir uns das nochmal genau zusammen an und so weiter. Da haben ja die meisten dann einfach auch Angst vor. So, ich hatte beispielsweise mal einen Mitarbeiter, den hatte ich dann auch entlassen. Das war dann tatsächlich so eine Situation, dass ich gesagt habe, pass mal auf, du kannst jetzt hier einfach auch sofortige Freistellung haben und so weiter. Auch das Tipp, sorry, jetzt springe ich nochmal zurück, aber du musst ja auch natürlich Gedanken darüber machen, wie geht es mit Resturlaubsansprüchen, wie geht es mit Überstunden und so. Das muss ja alles da drin stehen, dass der nicht nur rausgeht und dann noch jede Menge Ansprüche hat, sondern dass man bestenfalls auch alle Ansprüche aus Resturlaub und Überstundenkontingenten und so weiter alle verrechnet, dass du nach hinten raus nicht noch irgendwelche Kosten on top hast. So, jetzt hatte ich da so einen Mitarbeiter, habe gesagt, pass mal auf, also unser Arbeitsverhältnis endet genau jetzt hier und heute. Ich würde bitten, hier kurz einfach diesen Vertrag zu unterschreiben und dann kannst du auch tatsächlich sofort gehen. Du bist dann einfach bis zum Eintritt und Wirksamwerden dieser Kündigung auch freigestellt. Das war irgendwie dienstags und dann habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, ich bin am Freitag nicht im Büro. Ich würde dir jetzt vorschlagen, du unterschreibst das jetzt einfach. Du gehst dann einfach ins Büro, holst deine Sachen, gehst dann einfach nach Hause. Und wenn du möchtest, kommst du am Freitag nochmal wieder. Dann bin ich nicht da. Dann kannst du dich hier von jedem einzelnen Mitarbeiter in Ruhe verabschieden. dann hast du nicht diesen Konflikt. Auf der einen Seite hat der eine Typ dich da gerade entlassen und jetzt musst du da irgendwie noch gucken, dass du da in seiner Firma noch rumläufst und irgendwie ist das ja eine komische Situation. Ich habe also immer versucht, es den Leuten dann auch einfach zu machen, weil ich einfach dachte, diese ganzen zusätzlichen nervlichen Belastungen, die muss ja keiner haben. Das muss man einfach auch mal versuchen zu vermeiden, weil das natürlich auch dazu führt, dass es wenig Frust gibt. Der zweite Punkt, den ich in dem Zusammenhang auch noch empfehlen würde, ist, ich würde eine Kündigung nie begründen, weil es wird nicht der Moment kommen, wo jemand sagt, ach so, ja stimmt, jetzt wo Sie mir das so schildern, ich sehe das ganz genauso, da habe ich tatsächlich Defizite, da kann ich natürlich auch verstehen, dass eine Zusammenarbeit an dieser Stelle keinen Sinn mehr macht. Das wird keiner machen. Das heißt, sobald du jemanden genau erklärst, warum du den entlässt, wird er automatisch in diesen Verteidigungsmodus wechseln, wird dir genau erklären, warum das, was du da gerade erzählst, alles Quatsch ist, wird daraus dann entsprechenden Frust herleiten und diesen Frust eventuell in Energie umsetzen, die er dann nutzt, um dir schlechte Bewertungen zu schreiben und alle möglichen Sachen zu mobilisieren. Und da musst du aus meiner Sicht einfach aufpassen, dass dir das nicht passiert. Deshalb begründe das einfach nicht und sag doch einfach, ich habe das Gefühl, dass die Zusammenarbeit so, wie wir sie aktuell betreiben, keinen Sinn mehr macht. Deshalb würde ich die gerne beenden im Rahmen der vereinbarten Rahmenbedingungen. Ich bitte dich jetzt einfach hier diese Kündigung zu unterschreiben und dann wirst du auch sofort freigestellt. Ja, und warum und so weiter? Sagst du, ja, ist einfach so mein Gefühl. Ja, aber woran liegt es denn ganz genau? Ja, ist einfach so mein Gefühl. Ich möchte das jetzt auch wirklich so machen. Ja, aber was ist denn jetzt die Ursache? Ist mein Gefühl. Du kannst dann einfach wieder, stellst dich einfach dumm, weil du bist ja nicht verpflichtet, das wirklich im Detail zu erläutern und dann bietest du den Leuten keine Angriffspunkte, weil die werden das, was du sagst, nachher auf die Goldwaage legen, die werden sagen, oh, ey, das Arschloch da, der hat mir da das und das gesagt und das stimmt doch überhaupt gar nicht und so weiter. Die Leute sind ja in dem Moment nicht mehr rational in der Lage, den Sachverhalt zu bewerten, deshalb gib ihnen gar keine Munition, das reduziert nach hinten raus das Eskalationspotenzial. So, und jetzt hatte ich also diesen einen Mitarbeiter, an den ich gerade denke, den habe ich da also dienstags freigestellt, dann war der freitags wohl nochmal in der Firma. Und dann war der auch irgendwie weg und dann war die Sache auch erstmal gut. Und dann ist der irgendwie auch irgendwann, keine Ahnung, nochmal zu jemand anders gegangen. Das hatte ich irgendwo im Internet gesehen. Und dann hat er aber da, glaube ich, kein Jahr durchgehalten. Dann war der wieder auf dem Arbeitsmarkt und dann kam halt von ihm so ein Schreiben. Da hat er mich angeschrieben und hat mir so ein 8-seitiges PDF-Dokument geschickt vom Bundesagentur für Arbeit oder was weiß ich. Und dann musste ich da irgendwie so ein Formular ausfüllen, in dem ich eigentlich bestätigen sollte, dass der bei mir beschäftigt war, was er bei mir verdient hat, wie lange er da war und so weiter. Aber ich glaube, dass der dann halt einfach auch Schwierigkeiten hatte, eine Anschlussstelle zu finden und jetzt irgendwie so Arbeitslosengeld beantragen wollte. Ja, und dann schickte der mir dieses Dokument. Hat gesagt, hallo Philipp, anbei hier so ein Dokument von der Agentur, da bitte ich dich auszufüllen. Ich öffne das und sehe so erste Seite, Vorname, Nachname, geboren am, beschäftigt von bis und so weiter. Hab das direkt zurückgeschrieben, geschickt, habe gesagt, hör mal, ich bin ja nicht deine Sekretärin, von daher, ich unterschreibe am Schluss gerne das ganze Dokument, aber die ganzen Daten, die dir ja alle bekannt sind, denn du weißt ja, wie du heißt und so weiter und wann du bei mir warst, die würde ich dich dann doch bitten, selber auszufüllen. Und da ist der Typ voll eskaliert, hat gesagt, wäre nicht seine Aufgabe und habe ich gedacht, ja gut, meine auch nicht. Und dann habe ich das einfach liegen lassen. Und dann war Folgendes, dann ist der aber, statt dass er sich dann wirklich mal hingesetzt hat, hingegangen, hat dann eben hier der Arbeitsagentur oder was gemeldet, dass ich mich weigern würde, dieses Dokument auszufüllen, was ja, wenn du gerade richtig zugehört hast, gar nicht der Fall war. So, ich habe einfach nur gesagt, wir teilen uns die Arbeit, ich bestätige mit meiner Unterschrift, aber du schreibst das rein, was du ja selber weißt. Das, was du nicht weißt, schreibe ich da rein, aber ich bin ja jetzt, wie gesagt, ne, nicht die Sekretärin. Und dann hat er aber gesagt, der Semmeroth würde sich weigern, dieses Dokument auszufüllen. Ja, und dann ist die Sache so ein bisschen eskaliert. Und irgendwann kriege ich also, ich habe davon nichts mitgekriegt, irgendwann kriege ich von meiner Mitarbeiterin, die auch schon viele Jahre für mich arbeitet, so ein Schreiben auf den Tisch und da steht dann, ich öffne das und dann steht da drauf, letzte Warnung. Und dann denke ich so, ja, wie letzte Warnung? Dann steht da, Sie haben die Verpflichtung gemäß Sozialgesetzbuch dem Arbeitnehmer diese ganzen Unterlagen da zur Verfügung zu stellen. Sie haben das bisher nicht getan, Sie scheinen sich da zu weigern und wir fordern Sie jetzt letztmalig auf, das Ganze da zu machen. Und ich denke so, hä? Gehe so zu der Mitarbeiterin rüber und sage, hör mal, letztmalig, ich sage, haben die vorher schon mal geschrieben? Sagt sie, klar, haben die vorher schon mal geschrieben. Die haben das erst einmal geschickt, dann haben sie nochmal geschickt und so weiter. Und ich sage, wo sind denn die Schreiben? Der sagte, ja, habe ich doch gleich in die Mülltonne geworfen, weil ich doch wusste, würde dich ein Scheißdreck interessieren. Und dann dachte ich wieder, ach, es ist auch schön, wenn du Mitarbeiter hast, die genau wissen, wie du tickst, weil tatsächlich, solange da keine Konsequenz mit verbunden ist, bleibe ich erstmal bei meinem Statement, ich bin nicht die Sekretärin. So, das heißt also, die erste Mahnung war weg, die zweite Mahnung war weg und so weiter und die dritte habe ich dann bearbeitet, beziehungsweise das dann einfach an einen Steuerberater geschickt, der hat das ausgefüllt. Aber das hat mir halt nochmal bestätigt, dass ich da den richtigen entlassen habe, einfach so ein Querulant, der auch jetzt nach 2 Jahren Distanz Arroganz oder was immer noch nicht gelernt hat, in Lösungen zu denken, der immer noch dachte, er muss allen anderen die Welt erklären. Insofern, manchmal hast du ja auch hinten raus immer noch das Gefühl, das war eine gute Entscheidung, diese Person zu entlassen. Und da freust du dich natürlich auch, wenn das sauber geklappt hat. Aber das musst du halt machen. Und auf der anderen Seite brauchst du Mitarbeiter, die genauso ticken und so denken wie du, wie jetzt gerade an dem Beispiel hier erklärt. Als ich damals meine Firma verkauft habe, ist mir nochmal sowas Lustiges passiert. Vielleicht ist das für dich auch ganz unterhaltsam. Da war es dann so, die Firma war verkauft und ich hatte ja jetzt keine Mitarbeiter dann mehr und so weiter. Und plötzlich kam halt irgendwie so ein Schreiben von der Polizei. Da bin ich irgendwo geblitzt worden. Und kurze Zeit später kam dann wieder so ein Schreiben, bin ich wieder irgendwie geblitzt worden. Immer nur so mit 10 oder 15 drüber, also keine tragischen Sachen. Aber als dann das zweite Schreiben kam, habe ich so in die Gruppe von den Mitarbeitern, mit denen ich ja immer noch Kontakt hatte, reingeschrieben. Ich sage, hey, kaum hast du die Firma verkauft, wirst du permanent geblitzt. Schrieb die eine Mitarbeiterin zurück, Philipp, du bist vorher auch geblitzt worden. Ich habe die einfach nur weggeschmissen, die Schreiben, habe das eben bearbeitet und so weiter und wusste, dass dich das eh nicht interessiert. Deshalb habe ich dir da nie Bescheid gesagt. Die hatte so ein Konto von mir. Da habe ich 15.000 Euro drauf gemacht für private Ausgaben. Da konnte die auch mal eine private Rechnung von mir bezahlen. Da konnte die auch mal, ich sag mal, solche Zahlungen tilgen. Das hat mir den Prozess an verschiedenen Stellen sehr einfach gemacht. Wenn ich privat irgendwo war, habe einen Brief geöffnet, da war eine Rechnung drin, habe ich ein Foto gemacht, habe das der Mitarbeiterin geschickt, habe gesagt, hier bitte bezahlen. Und die hat ja eh das Firmenkonto verwaltet, hat die sich eben in mein Privatkonto, was ich dafür extra eingerichtet habe, eingeloggt und hat dann diese Rechnungen auch auf den Weg gebracht, was mir einfach wieder den Rücken frei hält, weil so eine Überweisung ausfüllen dauert auch 2, 3, 4 Minuten. Die kann man sich ja auch sparen. Das kann ja jemand machen, der da ohnehin schon im Prozess ist. So, das heißt, jetzt hast du viele über das Thema Mitarbeiter gehört und ich hoffe einfach nur, dass du jetzt vielleicht an allen Stellen gesagt hast, wow, cool, da bin ich aber schon perfekt vorbereitet, das habe ich richtig gut im Griff. Ich weiß ganz genau, wie man eine Kündigung schreibt, auch bei allen denkbaren Szenarien und so weiter. Und wenn das bei dir der Fall ist, großartig. Wenn das nicht der Fall ist, dann mach dich bitte jetzt auf den Weg und kümmere dich darum, weil die nächste Kündigung wird kommen und es ist halt immer schlecht, erst die Sachen auf den Weg zu bringen, wenn es zu spät ist. Es gibt so ein Sprichwort, du musst den Brunnen bauen, bevor du Durst hast. Das heißt, sei immer vorbereitet. Ich will dir jetzt an dieser Stelle nicht meinen Rechtsanwalt empfehlen, weil ich hier keine Werbung jetzt machen möchte. Ich möchte dir einfach nur diesen Impuls mitgeben, weil ich immer wieder mitkriege, dass Leute schlecht vorbereitet sind, dass da Handlungsbedarf besteht und hoffe, du machst was draus. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass es auch so ein bisschen unterhaltsam war, weil Arbeitsrecht, finde ich, ist ein sehr trockenes Thema. Da muss man sich ein bisschen Mühe geben, das auch ein bisschen, ja, ich sag mal, unterhaltsam zu präsentieren. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gut bewertest. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sag dir jetzt einfach mal, guten Tag wünsche ich dir noch, gute Woche, gute Zeit und vor allen Dingen auch gute Mitarbeiter. Bis dahin, alles klar, dein Philipp.